Herzlich willkommen beim ImproLife Podcast. Agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe.
Herzlich willkommen zur 49. Folge des ImproLife Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe. Bei mir sitzen Roland Trescher und Ella Amann. Hallo Ella, hallo Roland.
Hallo Claudia.
Hallo Claudia.
Ja, wir zeichnen eine weitere Folge zu einem der 42 Leitsätze auf, die ihr als Applied Improvisation Framework formuliert habt für eure Arbeit. Und wir werden heute über den fünften Leitsatz aus dem Lern- und Entwicklungsfeld Kultur sprechen. Und der heißt, sich trauen, den Zuschauer zu langweilen.
Juhu!
Ja! knüpft ein wenig an die beiden vorigen Leitsätze an, wo wir darüber gesprochen haben, durchschnittlich zu sein und das Einfache und Naheliegende zu tun. Mich hat mal interessiert, wir sprechen ja im Kontext von Teams und Firmen über diese Leitsätze. Wer ist denn in so einem Team- oder Firmensetting der Zuschauer? Wer hat die Rolle des Zuschauers da?
Naja, wir haben ja den Kunden, ne? Also der interne Kunde, das kann der interne Kunde sein, aber es kann der externe Kunde sein. Also der Fokus bei diesem Leitsatz liegt darin, dass wir schauen, wie können wir Spannung und Aufmerksamkeit auch beim Kunden oder in diesem Falle beim Zuschauer erzeugen und inwieweit kann dieser Leitsatz sich trauen, den Zuschauer zu langweilen, dazu beitragen. Ich habe den Satz, also ich glaube, jeder Impro-Spieler bringt ja von Keith Johnson immer irgendeinen so Satz mit mal aus dem Training her. Und das war damals der Satz, den ich so aus dem Training mit Keith Johnson mitgenommen habe, ne? Wo er sagte, Ella, ist ja alles schön, was du machst, aber versuch doch den Leuten mal etwas mehr zu langweilen.
Be boring.
Ja, be boring, genau.
Besteht nicht die Gefahr, den Zuschauer zu verlieren, indem man langweilig ist?
Naja, das denkt man, ne? Das ist ja genau das, wo man sich dann überanstrengt und zu laut, zu wild, zu super kreativ. Also man versucht irgendwie Dinge zu tun, um einfach gut zu sein oder bemerkt zu werden oder auffällig zu sein oder Liebe zu bekommen oder Aufmerksamkeit, was auch immer. Und ich glaube, wenn das hat mich dieser Satz einfach gereizt, den auch näher zu erforschen, also auch nach dem Seminar. Und ich glaube, auch das ist etwas, was man sich trauen muss, mal in diese Haltung reinzugehen. Mach die Dinge, weil du sie jetzt gut findest. Mach die Dinge, weil sie dir jetzt gerade Spaß machen. Mach sie, weil du das Gefühl hast, es ist jetzt vielleicht gerade hier nötig in der Kommunikation mit meinem Mitspieler. Aber wenn du auf der Bühne präsent bist und in dem, was du tust, bei dir bist, dann kommt die Wirkung zum Zuschauer viel leichter und viel automatischer rüber, als wenn du die ganze Zeit Wirkung erzeugen willst, ja?
Sind wir wieder bei dem Wollen, ne? Was wir in den anderen Folgen auch schon angesprochen hatten.
Also generell habe ich den Satz von Keith Johnston immer als Provokation verstanden, weil ich glaube, das Ziel ist nicht, den Zuschauer wirklich zu langweilen, sondern den Mut zu haben, zu langweilen. Das ist ein
Oder
Unterschied.
Oder es zuzulassen, ja, vielleicht zuzulassen, zu sagen, genau. Wir lassen es zu, dass auch mal ein Moment der Langeweile entsteht.
Genau, richtig, weil die Wirkung ist nicht, den Zuschauer zu verlieren, ihn zu langweilen, der soll wiederkommen. Aber ich glaube, der Weg dorthin ist über die Langeweile denkbar und machbar. Und,
also es nicht zu tabuisieren sozusagen.
Genau, richtig. Und weil wenn ich immer den Anspruch habe, hat wieder was mit offensichtlich zu sein und gut zu sein, all diese Geschichten, wenn ich den Anspruch habe, zu sagen, ständig immer wieder innovativ und unterhaltsam, dann passiert da nichts. Ne? Dann bin ich ständig wieder an der Referenz und bin beim Zuschauer, um zu gucken, ist er jetzt gelangweilt oder nicht. Wohingegen, wenn ich den Dingen nachgehe, die für mich naheliegend, offensichtlich, leidenschaftlich, emotional sind und mich mit denen committe, dann ist die Wirkung beim Zuschauer nämlich auch, dass er da auch committed ist, ja, und da mitgeht. Ja. Das ist für mich so die Überbande spielen, nenne ich das einfach. Genau. Ne?
Er hätte es auch sagen können, weniger ist mehr. Ja.
Okay, Folge beendet.
Hätte jetzt eine Folge weniger gehabt. Ne?
Naja, aber es ist halt etwas, was man, ich meine, in den 25 Jahren, wo ich jetzt Impro mache, also wovor haben denn die Leute am meisten Angst?
Leute, die Spieler.
Die Spieler, okay. Oder die Menschen, mit denen ich trainiere oder mit denen ich Settings eröffne. Die Angst ist doch, ich habe an der Schauspielschule unterrichtet, ja. Die große Angst eines Schauspielers ist der, bitte setz dich auf den Stuhl, du hast 2 Minuten, bitte sitze auf dem Stuhl. Da flippt jeder Schauspieler aus. Der innere Druck, dass das langweilig sein könnte.
Tu nichts, mach nichts, ne? Ist das genug?
Ja?
Ich erlebe es entweder in der Solo-Arbeit. Ich habe ja auch diesen Rampensau-Solo-Workshop, den ich seit Jahren gebe, nicht um, auch provokativ gemeint, nicht um Rampensau zu erziehen, sondern um den Spielern den Mut zu machen oder die Zuversicht, dass das, was sie zu sagen haben, genug ist. Weil die ersten Satz, den ich immer höre, ist das dann genug? Ist das für irgendjemand interessant? Die Frage ist, interessiert es dich? Ist es für dich interessant? Wenn es für dich nicht interessant ist, ist es für jemand anders auch nicht interessant. Also von daher ist das die spannende Frage, ne?
Und was noch dazu kommt, ist ja noch nicht mal, ist es für dich interessant, sondern es geht für mich sogar noch niedrigschwelliger, noch ein Stück runter, vielleicht noch viel existenzieller zu sagen, ist es nicht genug, dass du bist? Hm. Einfach nur da bist. Es reicht doch einfach nur, setz dich hin, sei da. Ja? Und sei mal da, ohne etwas darzustellen. Und wir hatten das so gerade wieder beim vorletzten Workshop hatten wir diese Übung auch. Und das ist immer wieder erstaunlich, wie die Leute dann da sitzen und geballt minutenlang auf etwas starren, was nichts, vermeintlich nichts tut, aber eine Intensität entwickelt. Und es passiert schon so viel. Ja. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine Hinwendung wieder zu diesen ganz einfachen Dingen, weil wir natürlich gesellschaftlich im Moment in so einem Overload sind von Dingen, die passieren. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, wie viele YouTube-Videos, Tutorials ich mir inzwischen angucken kann, die sich nur damit beschäftigen, wie ich ein Foto kreiere über mich selbst, mit dem ich möglichst viele Likes bekomme. Also das heißt wirklich mit dieser Intention, andere eben nicht zu langweilen, sondern sehr, 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 sehr zu interessieren. Das ist eine Kunstform auch, das zu können. Aber die Frage ist, ist es eine Haltung, die ich brauche, wenn ich also vor allen Dingen mit Menschen ja auf der Bühne etwas Gemeinsames tue oder wenn ich, wir müssen ja auch immer die Ensemblearbeit auch im Hintergrund halten. Ne? Es geht ja bei der Soloarbeit genauso, aber auch bei der Ensemblearbeit. Das heißt, was kann da noch passieren, wenn ich vielleicht einfach mal wieder ein Foto von mir poste, was jetzt eben nicht 300%ig optimal vom richtigen Winkel mit dem richtigen Make-up. Also diese ganzen
Filter.
Ja, da sind wir wieder ein bisschen bei dem einfach naheliegend sein oder sich auch nicht zu Gags zu verführen lassen. Wir kommen immer wieder auch ein bisschen auf diese ähnlichen Themen zurück. Aber warum brauchen wir diese ganzen Actionfilter um uns rum?
Ich finde das so spannend, was Roland gesagt hat im Zusammenhang mit seinem Solo-Rampensau-Workshop, weil es scheint so ein bisschen paradox zu sein. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer vorigen Folge. Die Idee oder der Skrupel des Spielers ist, interessiert es die Zuschauer, ne? Also der Gedanke dahinter ist ja, oder das Motiv dahinter ist ja, ich möchte dem Zuschauer was Gutes tun, ich will den nicht langweilen, ich will den unterhalten. Und dann sagt man plötzlich, Moment mal, stopp. Wenn du unterhalten bist, ist der Zuschauer auch unterhalten, was ja landläufig möglicherweise gesehen wird, so, ist das nicht egoistisch? Also wenn ich mich nur um mich kümmere und gar nicht um den, muss ich nicht irgendwie im Außen sein und gucken, dass es dem gut geht und den betuddeln und machen, dass der sich nicht langweilt und anstatt sagst du, nö, mach dein Ding und dann wird der schon unterhalten
werden. Wir kennen ja die psychopathologischen Phänomene davon, ne? Also diese Verausgabung, diese Erschöpfung, die dahinter liegt, ja. Ich habe es ja nur gut gemeint, ne? Aber bis zur Verausgabung. Ich glaube, dass es noch was ganz Spannendes gibt, was da so ein bisschen so ein Tabu ist, was dahinter liegt. Und das ist Macht und Kontrolle.
Inwiefern? Ja?
Weil in dem Moment, wo ich permanent damit beschäftigt bin, den Zuschauer danach zu kontrollieren, gefällt es ihm oder gefällt es ihm nicht,
okay.
Entziehe ich ihm seine Kompetenz, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Das heißt, ich versuche auf viele verschiedene Art und Weise, und das tun wir im Arbeitskontext genauso, eigentlich permanent andere zu kontrollieren. Das hat was da natürlich mit diesem Wunsch zu tun, nicht ohnmächtig und ohne Macht zu sein. Aber geht's mir denn da wirklich darum zu sagen, hey Zuschauer, wie fandst du das jetzt? Gib mir doch mal Feedback. Nein, es geht darum, ich nehme eigentlich das Feedback vorweg. Also ich stelle Erwartungshaltungen auf, von denen ich glaube, dass sie dann gefallen. Und wehe, der Zuschauer reagiert dann aber nicht nach meiner Erwartung. Und diese Situation, die macht es doch gerade wahnsinnig schwierig und anstrengend für uns alle, dass ich jemanden vor mir sitzen habe, der denkt zu glauben, wie ich auf ihn jetzt reagieren müsste.
Das heißt dann eine Konsequenz, dass ich sozusagen ständig am Gas sein muss. Ne?
Genau.
Also wenn ich jetzt mal ich habe vor kurzem jetzt ein Interview gehört mit einem Comedy-Kollegen und der da gesagt hat, ja, die Leute kommen zu mir ins Programm und die klatschen sich 2,5 Stunden auf die Schenkel. Und dann habe ich mir überlegt, ist das bei Impro auch so, dass es der liest und macht Stand-up? Und dann dachte ich mir, nee, bei Impro ist das anders. die klatschen sich nicht 2,5 Stunden auf die Schenkel, die lachen schon sehr viel, aber das ist keine Einbahnstraße. Dieser Comedian, und ich kenne Teile seines Programms, der liefert halt 2,5 Stunden lang unentwegt und die Zuschauer reagieren nur. Und bei Impro ist es eben anders. Da gibt's ein Wechselspiel. Das heißt, die inspirieren mich ja auch. Ich kann auf das, was da geschieht, auch reagieren, ohne dass ich jetzt sozusagen mich selbst damit toppen muss. Ja. Und das finde ich ganz spannend. Also ich,
es ist mehr ein Dialog
als ja, so eine Beschallung. Ja, es ist ein Dialog. So. Ja. Und da deswegen geht es mir zum Beispiel auch so, ich freue mich natürlich auch, wenn meine Zuschauer amüsiert sind und nicht gelangweilt rausgehen. Aber ich gehe energetisiert raus, weil ich auch was davon habe und nicht nur 2,5 Stunden geliefert habe. Mhm. Das ist ein Unterschied. Da sind wir bei der Resilienz und so weiter. Wie agieren wir im Team auch? Ja. Wie ist es als Führungskraft? Muss ich als Führungskraft auch ständig liefern oder kann ich mein Team auch mal langweilen? Das finde ich eine spannende Frage.
Das ist ja auch nochmal ein ganz großes Thema, ne? So führen und folgen. Also heißt führen, dass ich die anderen jetzt hinter mir herziehe oder vielleicht schiebe oder wie auch immer. Oder laufe ich mit denen zusammen im lockeren Verbund, sage ich mal, um die.
Um mal mitzukriegen, was brauchen die denn wirklich? Ne? Wenn ich mal sozusagen die Leine loslasse oder mal das Delivern abstelle, um zu gucken, was ist denn da an Resonanz wieder möglich in dem Stillstand auch. Ne?
Ist halt insofern eine Gefahr, sage ich jetzt mal ganz ketzerisch, wenn du ein Umfeld hast, was so wettbewerbsdynamisch mäßig orientiert ist und du verhältst dich so, dass jemand eine Lücke sieht und da reingrätscht und dann einfach zieht, weißt du, wie ich meine? So
ja, und damit leider auch vieles, was man an Innovationen im Laden haben könnte, nämlich an echter Innovation, dann unterm Teppich fällt. Weil du nämlich die richtige, oder weil du einen Teil der Resonanz des Publikums oder deines Kunden auf etwas, was auch gefallen könnte, nicht wirklich, das hat keinen Raum. Also wenn du die ganze Zeit dem Kunden präsentierst, also die Produkte zu komplex und zu aufregend und, ne? Und überleg mal, du hast vielleicht noch so viele andere Dinge zu geben, wenn die auch noch sichtbar wären, weil der Kunde zum Beispiel einfach die Zeit hat, sie auch mit zu entdecken. Ja, ich glaube, dass dieses super proaktive auch ein Stück weit ein Grund dafür ist, dass wir schlecht liefern, dass es schlechte Produkte gibt und dass es schlechte Dienstleistungen gibt, weil sie einfach
mit der heißen Nadel gestrickt auch oft.
Ja, das auch, ja. Ich muss es spannend machen, das Marketing muss stimmen, die Wordings müssen stimmen, die Buzzwords müssen stimmen, ich darf hier niemanden langweilen. Also es ist immer wieder auch diese Diskussion, wie müssen deine Produktseiten ausschauen, da muss ständig irgendwie was passieren. Und wir wissen ja von Zeiss auch von verschiedenen Lern- und Erlebnisstilen her, das trifft eben auf einige zu, aber es gibt viele Menschen, die davon massiv überfordert sind und wir haben, also wenn wir die Statistik mal mitnehmen wollen, wir können den Markt nicht immer nur auf aktive und hoch aktive oder eben auch hochkreative Anteile zuschneiden, die eben diese wahnsinnig hohe Varianz brauchen. Es gibt auch die anderen am Markt und die müssen wir auch mit ins Boot nehmen. Und die sind, glaube ich, sehr, sehr dankbar dafür, wenn da mal ein bisschen Ruhe entsteht, wenn da mal ein bisschen was von echter Aufmerksamkeit und Spannung entsteht. Und ich glaube, wir müssen das weitere Feld wieder öffnen. Wir sind einseitig, wir sind einfach einseitig ausgerichtet. Aber die Menschen sind eben wesentlich vielfältiger. Wir brauchen mehr Varianz und Diversität. Ja, das brauchen wir auch wieder für die Resilienz. Und ich glaube, was jetzt im Moment passiert, ist ein bisschen diese Korrektur oder das, was wir ja auch mit diesem Kapitel Spielkultur und Improsen machen, ist im Grunde genommen ja so ein bisschen so eine Korrekturprovokation in Richtung, nimm ein bisschen was raus, mach ein bisschen weniger, nimm das Gas runter.
Ja. Mir fällt noch ein Aspekt ein, den ich aus dem Impro-Training auch kenne. Es gibt eine bestimmte Art von Impro-Spielern, die, wenn sie zum Beispiel Emotionen spielen, immer drüber sind. Das heißt, keine Ahnung, wenn die jetzt Freude oder was immer auch oder Traurigkeit, die sind immer drüber und deswegen nimmt man es ihnen nicht ab. Und das ist hat und ich stelle mir die Frage, wie kommen die? Wie kommt man dazu zu seinem Bild von so muss die Emotion aussehen oder so muss die Figur aussehen? Das kann man auch Figuren übertragen. Und das hat damit zu tun, dass sie permanent auch gesehen werden wollen, auch unterhalten wollen. Ja, weil sie das Gefühl haben, eben, wenn ich sozusagen bin, wie ich bin, ist es zu wenig. Mhm. Und das ist genau das. Das ist dieses, ist es nicht langweilig, wenn ich einfach nur auf der Bühne stehe und mich zufrieden fühle, anstatt zufrieden zu spielen. Ja, also das finde ich ganz spannend. Und in dem Moment, wo sie das gecheckt haben, dass sie eigentlich viel weniger machen müssen, viel, viel weniger, viel, viel weniger, kriegst du Natürlichkeit, kriegst du Beweglichkeit, kriegst du Glaubwürdigkeit. Und das ist für mich, hat auch damit zu tun, mit dem Mut, auch langweilig und bescheiden, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, zu sein. Ne?
Ja, und das ist, glaube ich, genau dieses Selbstvertrauen, was wir wieder brauchen. Also wo wir, glaube ich, im Training auch ein Stück weit das Teams wieder zurückgeben können. Hm. Also dass die dieses Erlebnis wieder gemeinsam durch die Impro-Übungen, ob es jetzt dann Statusübungen sind, wir haben ja viele verschiedene Tools, die wir dann anwenden, um diese Prinzipien deutlich zu machen. Aber mit welcher Erleichterung und mit welcher Gelassenheit dann auch Teams wieder zurück an die Arbeit gehen, nachdem sie das einfach mal wieder gesehen haben und gelernt haben, wie schön das einfach ist, miteinander einfach nur mal wieder das zu sein, was sie sind. Nämlich, also ich meine, ich kenne nicht wirklich Menschen, die schlechte Dinge tun, die müde sind, die unmotiviert sind oder die keine gute Leistung bringen wollen. Das ist vielleicht, weil der Kontext das manchmal so mitgestaltet, aber
man nicht aus Gleichgültigkeit,
aber doch nicht aus echter Gleichgültigkeit. Ja. Wenn sobald du einen produktiven Kontext gestaltest, dann taut es auf, ja, und dann ist es plötzlich auch wieder sichtbar und erlebbar. Und ich glaube, wir als Trainer können uns da auch eine ganze Menge von abschneiden. Also ich erlebe das ja auch wieder. Ich meine, ich bilde jetzt seit 10 Jahren ja Trainer aus. Und auch mit Roland zusammen bin ich ja jetzt auch seit 2 Jahren intensiv in der Trainerweiterbildung. Und ich glaube, dort kann man das auch ganz gut erleben, dass der beste Trainer nicht immer der ist, der die ganze Zeit auf 100% Gas gibt. Sondern der beste Trainer ist für mich oft derjenige auch, der sich mal zurücknimmt und nicht gerade immer das große Super-Entertainment macht, sondern einfach nur auf sich bezogen, authentisch da ist und mit sich und dem, mit der Qualität, die da ist, sei es im einfachen Gespräch, sei es in der Resonanz oder wir haben das Wort Resonanz jetzt ja auch immer wieder so häufig mal dabei. Aber das ist auch eine Kunst, die Trainer lernen müssen. Auch Programme oder Weiterbildungsprogramme nicht voll zu propfen. Also wir haben in 80er, 90er Jahren, also wie sehen denn da Ausschreibungen aus, ne? Der Teilnehmer lernt, tong, 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 das. Es stimmt nicht, es ist eine Bildungslüge. Der Teilnehmer lernt es nicht, der hört vielleicht diese Begriffe, aber der hat den Begriff, den er gehört hat, nicht gelernt. Und deswegen, ich habe die Diskussion mit meinen Klienten auch immer oder mit den Kunden zu sagen, wir werden uns maximal 2, 3 iterative Kompetenzziele oder Lernziele überlegen. An denen arbeiten wir, die bauen wir aus, aber du kriegst von mir nicht schon lange nicht mehr, schon sehr, sehr lange nicht mehr diese wahnsinnigen Ausschreibungen, wo dann immer eine Erwartungshaltung geweckt wird, um den potenziellen Kunden anzuregen und zum Kauf anzuregen. Und trotzdem sind unsere Seminare auch gut besucht, ohne dass wir das tun. Ja, aber wir haben immer wieder diese Diskussion darüber. Ja. Und das werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch mehr haben. Und auch dort, glaube ich, müssen wir unsere Kundenversprechen auch insofern etwas langweiliger gestalten, aber dafür authentischer, ehrlicher und ja, realistischer auch an der Stelle.
Okay, vielen Dank. Ja, das war die 49. Folge des ImproLive-Podcasts.
39 oder 49 schon.
49, oh mein Gott, ja, 49. Nur noch 3.
Kaum Wahnsinn, sind aber fertig.
Genau, und beim nächsten Mal werden wir dann über den Leitsatz sprechen, die Kraft von Rhythmus, Stille und Sound nutzen. Auch dies knüpft wieder so ein bisschen daran an thematisch. Wir werden sehen, inwiefern. Bis dahin bin ich gespannt. Mein Name ist Claudia Hoppe. Bei mir waren Roland Trescher und Ella Ammann und wir sagen tschüss.
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 Mehr Infos über die ImproLive-Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.